SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Werk von Thomas-Mann-Preisträger Ralf Rothmann und zu Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Museum der Einsamkeit heißt der Band mit neuen Erzählungen, der ebenfalls bei Suhrkamp erschienen ist und mit einem Zitat von Bob Dylan beginnt. Ich zitiere das mal. Sometimes I wonder what it gonna take to find dignity. Es geht in den neuen Erzählungen also um Würde, Dignity oder auch ihr Fehlen. Nicola Steiner, in welchen Konfliktsituationen, die Rothmann beschreibt, äußert sich nun dieses Oberthema?
Also wenn man versuchen will, das Oberthema der Würde irgendwie reinzulesen, was man sehr gut kann, dann geht es um die zwischenmenschlichen Beziehungen, die würdevoll bleiben mögen, sofern sie können. Ja, also es geht um Verlusterfahrungen, es geht ums Scheitern, es geht um Situationen der Überforderung. Im Grunde genommen gibt es zwei Grundkonstanten in meinen Augen in diesem Buch. Ich glaube, Christoph Schröder hat es mal Altern und Würde genannt und Sie schrieben mir neulich Melancholie und Würde. Das passt beides. In meinen Augen ist es die Einsamkeit des Menschen als erste Grundkonstante. Deswegen auch Museum der Einsamkeit. Es verhandelt sozusagen einsame Menschen. Das hört sich ein bisschen banal an, aber es ist trotzdem sehr zutreffend. Und das Zweite ist die Brüchigkeit des Lebens. Und ich glaube, in dieser Brüchigkeit des Lebens ist auch die Würde verankert. Also wie lange kann man noch als Mensch sozusagen zu sich selbst stehen? Und wann kippt das Ganze? Und diese Kippmomente werden sehr anschaulich, sehr brutal, sehr feinfühlig in unterschiedlichen Variationen dargestellt.
Eine Erzählung in dem Band heißt Schimmel in der Orgel und die handelt von Ben und Johannes, die auf die Volksschule gehen. Und damals ging es sehr ruppig zu, jedenfalls auf dieser Volksschule, manchmal auch gewalttätig, was wir in der Lesestelle erfahren werden. Aus Museum der Einsamkeit von Ralf Rothmann liest nun Johannes Wördemann. Bitte sehr.
Verließ man die damals sogenannte Volksschule schon vor der regulären Zeit, ging man entweder auf eine höhere, was in der jeweiligen Altersgruppe ein oder zwei Kandidaten gelang, oder man musste auf die Schwachstromakademie, also die Sonderschule, wie jährlich wohl ein Dutzend anderer. Und auch wenn die zukünftigen Mittelschüler oder Gymnasiasten ihren Wechsel instinktiv nicht an die große Glocke hängten, die stolzen Eltern taten es vor den Nachbarn. Und so hatten ihre Kinder, die Jungen vor allem, einen schweren Stand. Als abtrünnige Verräter wurden sie betrachtet, als Ratten- und Kameradenschweine. Und auch Johannes musste plötzlich diverse Pöbeleien aushalten und verbrachte die Pausen in den letzten Tagen vor den Ferien lieber allein im Klassenraum. Trotzdem gab es natürlich Gelegenheiten, sich an ihm zu rächen dafür, dass er die Klasse mit der Aura des Auserwählten beleidigte. Man heftete ihm Zettel mit obszönen Zeichnungen an den Rücken oder schloss ihn im Schulklo ein. Und eines Tages, nach dem Schwimmunterricht, beteiligte sich auch Ben an seiner Geißelung mit nassen Handtüchern. Die wurden zwar noch grinsend abgewehrt, Johannes war wendiger als die meisten und platzierte so manchen zwiebelnden Gegenhieb. Aber als Ben an dem schwarzen Turnbeutel auf seinem Rücken zerrte, der Name seiner Schwester war in den Stoff gestickt, verengte Johannes die Augen und trat drohend auf ihn zu. Die Fäuste erhoben, schützte er bereits seine obere Zahnreihe mit der Zunge. Das Gejohle verstummte. Und Ben bemerkte zu spät, dass die anderen Jungen sich jäh zurückgezogen hatten, um ihm den Kampf mit dem Streber zu überlassen. Der sportliche Johannes, ganz aus Muskeln und Sehnen bestehend, hätte den zarten Elfjährigen, den manche Sparkel-Tarzan nannten, mühelos niederstrecken können. Das war klar. Und Ben hielt den Atem an und biss die Backenzähne zusammen, dass es in den Ohren schmerzte. Niemand würde ihm beistehen. Er war ja selbst nicht sonderlich beliebt wegen seiner Eigenbrötlerei. Man wollte Schreie hören, Tränen sehen, womöglich Blut. Und um sich vor den grinsenden Neugierigen nicht zu blamieren, sprang er auch schon vor und schlug Johannes mit aller Kraft die Faust ins Gesicht.
Johannes Wördemann las aus der Erzählung Schimmel in der Orgel. Erschienen ist diese Erzählung in dem Band Museum der Einsamkeit von Ralf Rothmann. Herausgekommen im Suhrkamp Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Christoph Schröder, dieser Faustschlag, der wird Ben noch ein Leben lang verfolgen und er wird dann irgendwann versuchen, das aufzuarbeiten. Er will sich von seinem schlechten Gewissen befreien und besucht dann Johannes viele, viele Jahre später. Inwieweit steht diese Erzählung nun paradigmatisch in diesem Band?
Ja, zum einen ist es, glaube ich, doch ein klassisches Phänomen des Alterns, dass man sich Dinge überlegt, die in einem Leben passiert sind, die man nochmal reflektiert und dann vielleicht denkt, wo habe ich etwas ganz gravierend falsch gemacht? Dieser Ben ist der gleiche Jahrgang wie Ralf Rothmann, 1953. Sie sind 1959 eingeschult worden, dann kann man das rekonstruieren in der Volksschule in Lütgen, Dortmund im Ruhrgebiet. Und dieser Faustschlag hat ihn nicht losgelassen. Ben ist nach Berlin gegangen, ist ein erfolgreicher Künstler geworden und er sucht eben diesen Johannes auf, der an der Mosel ein sehr erfolgreicher Organist, deswegen der etwas kuriose Titel der Erzählung Schimmel in der Orgel, ein sehr erfolgreicher Organist geworden ist. Und das Kuriose daran ist zunächst, Johannes erinnert sich an diesen Vorfall überhaupt gar nicht, sondern er erzählt sehr schöne Dinge und freut sich, dass Ben ihn besucht und hat gute Erinnerungen. Und Johannes ist sozusagen so erfüllt von Freude, dass Ben sich gar nicht traut, diesen Vorfall so richtig anzusprechen. Und dann nimmt diese Geschichte, und wenn Sie nach dem Prototypischen von Rothmann fragen, eine Wendung, die ich nicht verraten werde. Aber sie nimmt eine sehr, sehr böse Wendung und diese Wendung hat auch etwas sehr Religiöses fast. Und das ist für diesen Band, glaube ich, wie für Rothmann insgesamt, aber ich habe das Gefühl, es wird stärker bei ihm, hat so eine umgekehrte Schuld- und Sühne-Mechanik eingebaut. Ich verrate nicht, wie das endet, weil es wirklich sehr überraschend und auch sehr traurig ist. Aber für mich steckt in dieser Geschichte paradigmatisch tatsächlich sehr vieles, was Ralf Rothmann als Erzähler auszeichnet. Wir haben ja auch den Auszug gehört, er hat eine sehr lebensnahe Sprache, manchmal sogar auch umgangssprachlich. Er ist im Ruhrgebiet groß geworden, er hat Maurer gelernt, also er kennt diese Sprache, das ist auch authentisch. Aber gleichzeitig transzendiert er die Dinge und transzendiert er auch die Alltagserlebnisse und auch die Alltagsbegebenheiten. Und das passiert in dieser Geschichte auch. Und deswegen, also das war jetzt nicht abgesprochen, ist das meine Lieblingsgeschichte in diesem Band, in dem aber mehrere Geschichten sind und Erzählungen, die diese Qualität haben.
Jutta Persson, jetzt muss man natürlich sagen, dass die Bücher von Ralf Rothmann immer wieder polarisieren. Auch in der Rezeption dieses Bandes muss man das ansprechen. Dabei ist, jedenfalls geht es mir so, die Sprache ja nahezu sanft und skrupulös. Es gibt viele Fans und ich nehme mal an, Christoph Schröder gehört da auch dazu. Es gibt ein breites Publikum. Die Werke von Ralf Rothmann landen ja auch regelmäßig auf den Bestsellerlisten und nicht nur auf der Bestenliste. Aber dann gibt es auch wieder wilde Verrisse. Ja, aktuell auch zu diesem Band, da heißt es dann nahezu in einer Wiederholungsschleife, der Autor schreibe Kitsch und verfalle ins Pathos. Jutta Persson, wie sehen Sie das, vor allem im Hinblick jetzt auf die neuen Erzählungen?
Also ich bin zwiegespalten. Ich würde auch wie Christoph Schröder sagen, dass diese Geschichte fast die beste ist in dem Band, weil die eben so eine ganz subtile Mechanik hat und zum Beispiel, also auch ohne zu viel zu verraten, Luft und Wind und Segeln und Abheben und Abstürzen miteinander verbindet. Und das ist dann quasi so ein Teppich von Motiven, der so ineinander greift und eben so eine ganz komplexe Mechanik ergibt. An dieser Geschichte kann man aber auch sehen, dass es für mich auch sehr viel um Hybris geht in diesen Erzählungen. Also wer zu hoch hinaus fliegt oder wer sich zu hoch hinaus wagt, der stürzt ab. Also man könnte sogar fast sagen, der wird bestraft und zwar von ganz oben bestraft. Also da gibt es vielleicht auch diese religiöse oder alttestamentarische Komponente, die Sie auch angesprochen haben. Das finde ich gar nicht mal das Problematische daran. Ich hatte eher bei anderen Geschichten den Eindruck, dass es gelegentlich überorchestriert ist, was so eine bestimmte Metaphorik angeht. Und zwar immer dann, wenn man zurückblickt in die 50er und 60er und frühen 70er Jahre. Also um ein Beispiel zu nennen, die erste Geschichte dreht sich eben um einen Maurerlehrling, die heißt Normschrift, der arbeitet auf so einer Schulbaustelle und muss da eben Dinge erlernen und ausführen, die so auf der realen Baustelle gar nicht mehr gefragt ist. Da hat man manchmal den Eindruck, dass die Erzählung quasi alles aufbietet, was so die 60er Jahre illustriert. Das war mir persönlich dann oft zu dick aufgetragen. Also es geht damit los, dass die Mädchen neuerdings diese Kurzhaarfrisuren tragen. Und schon das Wort neuerdings ist wie so ein Marker, dass man jetzt eben in dieser Zeit ist. Das sagt der Hausmeister, der einen Flocati-Teppich hat und der halluzinierende Farben benutzt in seiner Wohnung. Und dann gucken die Jungs alle, also diese Lehrlinge, die schauen alle Autokino und da läuft natürlich Oswald Kolle und die Kondome heißen Lümmel Tüten und die Mädchen haben tolle Beine.
Man stellt auch mal eine Stange Wasser in die Ecke, das finde ich ganz
besonders. Ja, und das ist so, finde ich manchmal, wie gesagt, überorchestriert. Und da komme ich dann ins Zweifeln, was so jetzt diese generelle Frage angeht, die Sie angesprochen haben. Also es gab ein, zwei auch heftige Verrisse. Die betreffen andere Erzählungen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Es gibt eine Erzählung um einen Mann, der eine albanische Hausangestellte hat und dann eben zwei Söhne zu Besuch kommen und da so ein bisschen checken, was macht da eigentlich die Mutter. Die beleidigen dann diesen Mann in übelster Weise. Es sind so quasi Ganoven aus dem Bilderbuch. Und da kam eben der Vorwurf, dass das eben anti-albanisch sei. Ich glaube, dass diese Erzählung noch ein, zwei Ebenen mehr hat, weil man eben merkt, dass der Mann im Grunde sozusagen der Bösewicht ist und eigentlich dessen Perspektive auf diese albanische Familie den Ton setzt. Also man merkt, er ist der Ausländerfeind, er ist derjenige, der im Grunde auch so alte Traumata abarbeitet. Also es ist eine Geschichte um Rache und Wiederholung. Im Grunde rächt sich dieser sogenannte Matthias, rächt sich eigentlich an seinen eigenen Eltern, also die auch sehr grob miteinander umgegangen sind. Und er hält sich für was Besseres. Er denkt, er würde sich anders benehmen. Und eben diese Albaner bieten dann so eine Kontrastfolie, aber sie sind, glaube ich, absichtlich als Kontrastfolie konstruiert und zeigen nur, wie wenig er im Blick hat, dass er sich auch unmöglich verhält eben dieser albanischen Hausangestellten gegenüber, die seine Geliebte geworden ist. Und deshalb glaube ich schon, dass es da mehrere Ebenen gibt. Aber wie gesagt, gerade bei den 60er Jahren habe ich immer den Eindruck, es ist zu viel. Es ist manchmal wie so ein Ausstellen von der 60er Jahre. Das waren die 60er Jahre und es bekommt praktisch so eine Unausweichlichkeit oder so eine Stringenz, die Geschichten eher abschließt, als dass sie sie öffnet, würde ich sagen.
Wie zwiegespalten sind Sie, Frau Steiner?
Ich glaube, es ist nachweislich, dass ich zu den Fans von Ralf Rothmann gehöre. Und er muss sich schon vieles erlauben, damit ich da ins Wanken komme oder in die Ambivalenz komme. Aber was Sie jetzt gesagt haben, finde ich noch interessant, Frau Bersson, weil ich finde, dass gerade diese Geschichten, Erzählungen, die in den 60er Jahren spielen und im Ruhrgebiet spielen und autobiografisch grundiert sind und wo er quasi als Chronist, als erzählender Chronist auftritt, das finde ich die starken Erzählungen, ehrlich gesagt. Also insofern, ich weiß, was Sie meinen mit dem Sprachlichen, das muss man ein bisschen sozusagen, diese Patina muss man aushalten. Ich kann ja mal zitieren, ist denn schon wieder Freitag echt heiliger Strohsack? Wenn es gleich Senfeier gibt und diese eklige Dillsoße, drehe ich durch. Ich mag das, ich lese das wirklich wahnsinnig gerne, zumal diese saloppe Sprache und diese Sprache, aus der heraus er sozusagen dieses Milieu letztendlich erschafft oder wieder lebendig werden lässt, auch im Kontrast zu dem steht, was er eigentlich erzählt. Und das kam jetzt bei Ihnen beiden schon sehr gut raus. Es sind ja wirklich auch existenzielle Momente, die er immer wieder schildert. Und die sind auch gekoppelt an diese Geschichten aus den 60er Jahren. Es gibt zwei Geschichten, die mir wirklich auch sehr gut gefallen haben. Das eine ist diese Geschichte, die heißt Budenzauber. Da muss ein 6-jähriger Junge auf seinen kleinen Bruder aufpassen, weil die Eltern sozusagen einfach feiern geht am Wochenende. Und man will ja das Ende eigentlich nie erzählen, weil ich finde wirklich, das Ende ist immer eine Überraschung. Es geht nicht so aus, wie ich es dachte, dass es ausgehen würde. Und das ist das Schöne, dieses schwebende, spannende, sozusagen Spannung erhaltende Moment, dass eben dann doch wieder so eine andere Kurve genommen wird von ihm erzählerisch, die das Ganze tatsächlich, also ich habe dieses Buch einfach irre gerne gelesen, das muss man ja auch mal sagen dürfen. Jetzt unabhängig von allem literaturkritischen Zeugs. Aber ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Man muss einfach, ich habe wirklich, es war ein reiner Genuss, es zu lesen. Und auch, weil es so in dem Sinne ambivalent ist als Buch. Es gibt diese andere Geschichte, Engel auf Krücken, da wird am Heiligabend ein Bauarbeiter entlassen und der wird quasi nach Hause geschickt. Der ist aber erst Ende 50, also so wie ich bald, ja. Und es möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie der sich fühlt. Und dann liest man diese Geschichte und was macht er? Er sucht eine alte Freundin auf und auch da erzähle ich nicht, was passiert. Aber es ist so bewegend, wie Ralf Rothmann diese Begegnung zwischen diesen beiden Menschen schildert. Ich finde das wirklich unglaublich. Es hat sowas an sich auch Pathologisches und auch das, was Sie sagten, mit Altern, oder? Das krude
Alter. Das Alter ist ja ohnehin ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch.
Und da kommt Würde wieder, Verfall und Würde kommt dann
alleine
eben wieder
als Motiv. Mich wundert rein. Ja, dass Sie meine Lieblingsgeschichte noch gar nicht erwähnt haben. Als Lokalpatriot würde ich ja sagen, dass die Erzählung, die den wunderbaren Titel Abschied von Baden-Baden trägt, in dieser Geschichte kommt nämlich das Museum der Einsamkeit vor, Herr Schröder.
Ja,
was hat es damit auf sich?
Das ist tatsächlich ein Versprecher.
Genau.
Das ist ein Versprecher, denn da geht es auch um eine ältere Frau. Ihr Mann hatte eine Bäckerei oder mehrere Bäckereien, eine Kette in Baden-Baden. Er ist gestorben, die Kinder sind weg. Sie hat das Haus verkauft und hat es sich jetzt in den Kopf gesetzt, warum auch immer, sich an der Ostsee einzumieten. Und zwar, man kann das rekonstruieren, das Haus hat 32 Stockwerke, steht unter Denkmalschutz. Das ist das Gebäude des ehemaligen Maritimhotels in Travemünde. Also ein 70er-Jahre-Betonhochhaus und da will sie in den 17. Stock ziehen. Das ist alles furchtbar, das ist verfallen, es zieht durch alle Ritzen, es ist wahnsinnig teuer, es taucht da so ein schmieriger Makler auf.
Aber es ist am Meer.
Es ist am Meer, immerhin ist es am Meer. Das ist übrigens auch so eine Rothmann-Sache. Tiere sind bei Ralf Rothmann ganz wichtig. Der Makler sagt ihr dann, wollen Sie sich nicht einen Hund kaufen? Und dann sagt sie, ich kann mit Hunden nicht, ich bin allergisch, geht nicht. Und dann sagt er, es gibt mittlerweile Züchtungen, die Haare nicht, Labradudel oder sowas. Das geht dann auch für sie. Das ist aber wirklich ganz günstig für sie. Denn wenn sie längere Zeit in ihrer Wohnung bewusstlos liegen, dann meldet sich der Hund und dann hört man das und dann kann man sie möglicherweise noch rechtzeitig finden, bevor es zu spät ist. Ja, also das nur mal sozusagen. Und diese Geschichte heißt nicht Museum der Einsamkeit, aber das Buch ist danach benannt durch einen Verhörer, weil sie verkauft ihr Haus in Baden-Baden und da wird ein Museum der Eisenzeit eingerichtet. Und die Tochter sagt dann, naja, da ist doch jetzt auch das Museum der Einsamkeit drin. Sie kann ja gar nicht mehr in ihr altes Haus zurück. Und das ist schon alles sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber darf ich, Herr Otte, vielleicht noch eine Sache sagen zu diesen Rezensionen, die erschienen sind. Also man merkt ja vielleicht auch, ich bin Team Rothmann. Ralf Rothmann gehört zu den Autoren meines Lebens seit 1991, seit seinem Debüt Stier. Ich glaube, er gehört zu den wenigen Autoren, von dem ich wirklich jede einzelne Zeile gelesen habe. Deswegen ist man natürlich nicht neutral und nicht unabhängig, wenn man darüber spricht. Aber was da passiert, und das passiert komischerweise erst seit einigen Jahren, seit er angefangen hat, diese Trilogie auch über den Zweiten Weltkrieg zu schreiben, ist, dass eine, sagen wir mal, Strömung einer bestimmten Literaturkritik sich gegen Rothmann wendet. Und zwar aus einem einzigen Grund. Das ist genau das, was auch seinerzeit mit Peter Kurzeck passiert ist. Er ist kein Akademiker. Der ist ein Proll. Und auf den wird herabgeschaut. Und der wird runtergemacht. Dann heißt es sofort Kitsch, Rührseligkeit. Diese Leute, die dieses Buch verreißen und sagen, das sind Klischees, sind, wenn ich das mal sagen darf, die Schnittmenge ist jedenfalls nicht ganz klein, dieselben Leute, die Bücher von Ocean Vuong in den Himmel loben. Ja, will ich nur mal sagen, von wegen Kitsch und Rührseligkeit. Und
jetzt werden hier Fässer aufgemacht.
Jetzt machen wir einmal das Fass auf, aber dann mache ich es auch wieder zu.
Ja. Also, das Museum der Einsamkeit. Sie merken schon, dieses Buch ist so vielschichtig, Sie müssen es einfach selber lesen. Die Erzählungen von Ralf Rothmann sind erschienen im Surkamp Verlag, Platz 3 auf der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank.